Genau, ich soll ganz herzliche, wirklich herzliche, hat er gesagt, Grüße mitbringen vom Hans. Der, ihr habt es ja mitbekommen, dass er krank geworden ist. Wahrscheinlich habt ihr es ähnlich um die Zeit her mitbekommen wie ich, nämlich gestern Abend, spät. Er hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich einspringen kann. Ja, und so hat es der Herr geführt, dass wir uns ja schon ein bisschen früher kennenlernen. Die Damaris, also mit ihr hatte ich abgemacht, dass ich im Juni oder im Juli erst hier sein soll oder predigen darf. Und ja, freue mich, euch jetzt früher kennenzulernen. Bin hier mit meiner Frau, der Miriam, vielleicht kurz zu mir. Ich bin 41, komme ursprünglich aus Hessen, aus dem Kreis Dillenburg dort. Bin dann in die Schweiz, habe meine Frau dort an der Bibelschule in Beatenberg kennengelernt und lieben gelernt. Und wir sind dann gemeinsam aus dieser Bibelschule raus, sind jetzt 16 Jahre verheiratet, haben 4 Kinder. Und ja, dienen unserem Herrn in der Gemeinde in Metzingen dort. Genau. Und ja, dann habe ich natürlich den Herrn gefragt, was ist dran heute? Und der Herr hat mir ein Thema aufs Herz gelegt, mit dem ich heute mit euch drüber nachdenken möchte, aus dem ersten Johannesbrief, im Kapitel 5. Ihr dürft gerne aufschlagen, erster Johannesbrief, Kapitel 5. Ich weiß nicht, geht die? Jojo, genau. Und wenn man uns die Frage stellt, oder wenn man dir die Frage stellt, was ist die Essenz des christlichen Glaubens? Also wenn man den christlichen Glauben so auf ein Schlagwort runterbrechen würde, dann könnte man sagen, der Glaube besteht aus Gemeinschaft mit Gott. Im Prinzip geht es in deinem und in meinem Leben zunächst um die Frage, wie komme ich in diese Gemeinschaft mit Gott? Und dazu hat Gott uns ein Buch gegeben, um uns genau das zu zeigen. Wie kommen wir in diese verlorene Gemeinschaft, die wir seit dem Sündenfall verloren haben? Wie kommen wir wieder in diese Gemeinschaft? Und das ist auch das genannte Ziel des Johannes in seinem Evangelium. Er will durch seine Botschaft, durch sein Evangelium, durch sein Zeugnis, was er gibt, zeigen, wie kommen wir in diese Gemeinschaft mit Gott. Und die zweite Frage, die wir uns dann als Christ stellen, wie sieht diese Gemeinschaft aus? Wie leben wir in dieser Gemeinschaft? Wie bleiben wir in dieser Gemeinschaft? Und wenn wir manchmal vielleicht im Leben zurückschauen, an was kann ich erkennen, ob ich noch in dieser Gemeinschaft stehe? Und zu diesen Fragen gibt der erste Johannesbrief Antworten. Johannes möchte in seinem Brief den Lesern Gewissheit geben, weil sie nämlich gezweifelt haben, ob sie noch in dieser Gemeinschaft mit Gott stehen. Er möchte ihnen Gewissheit geben, dass sie noch in dieser Gemeinschaft stehen. Das sagt er im 1. Johannes 5, Vers 13. Dies aber habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und in seinem Brief, durch diesen Brief, er nennt er ganz, ganz viele Erkennungsmerkmale, die ein Leben als Christ in dieser Gemeinschaft auszeichnet. Ein Christ, der in dieser Gemeinschaft steht. Weil das ist sein Anliegen, und das nennt er im ersten Kapitel, 1. Johannes 1, Vers 3, dass er sagt, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Sprich, die Essenz des christlichen Glaubens ist, Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem herrlichen Sohn Jesus Christus zu haben. Darum geht's. Jeden Tag. Und die Frage, die wir uns heute stellen, was ist die Essenz dieser Gemeinschaft? Aus was besteht diese Gemeinschaft? Wenn wir diese Gemeinschaft runterbrechen, was ist das Wichtigste? Was ist der Motor dieser Gemeinschaft? Und die Antwort finden wir in unserem Text heute, 1. Johannes 5, Vers 13 bis 15 möchte ich lesen. Und Johannes kommt mit diesem Abschnitt zum Ende seines Briefes, zu dem Thema, über das wir heute nachdenken wollen, nämlich das Thema, er hört. Und zwar spricht er von der Gewissheit oder der Zuversicht im Gebet. Ich lese 1. Johannes 5, Vers 13 bis 15. Ich lese noch die Verse 11 und 12 dazu. Und das ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben, es ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst oder gewiss seid, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was auch immer wir bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Er hört das zuversichtliche Gebet. Und ich glaube, hier drin liegt der Schlüssel der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und ich möchte heute in drei Punkten darlegen, was es benötigt, um in dieser innigen Beziehung, in dieser intimen Beziehung mit dem Herrn zu leben. Was benötigt es, um ein erfülltes, ich möchte nicht sagen ein erfolgreiches und doch ein siegreiches Leben mit ihm zu führen? Und die drei Punkte sind die: hänge am Leben, nicht an deinem, bete nach seinem Willen, weniger nach deinem, und erwarte sein Eingreifen, sprich vertraue. Der Jesus, er hat am Ende der Bergpredigt, wo wir vorher etwas rausgehört haben, einen Satz gesagt, der sehr eindrücklich ist zu der Frage, wie kommt man zu diesem Leben? Und er sagt in Matthäus 7, Vers 14, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Der Eintritt in das Leben oder zu dem Leben ist unfassbar eng. Und wie eng ist, beantwortet der Herr Jesus bei der Frage des Jünglings, des reichen Jünglings, wo er sagt, es ist wie ein Nadelöhr. Es ist eigentlich unmöglich. Warum? Um durch die Pforte einzugehen, die Pforte ist so eng, sie kostet dein Leben. Sie kostet dein Leben. Um durch diese Pforte einzugehen, musst du alles ablegen. Deine Wünsche, deine Träume, deinen Reichtum, deinen Willen, deine Pläne, dein ganzes Leben. Und Christus nachzufolgen bedeutet das Gleiche. Es bedeutet, sein Kreuz, sprich sein Todesurteil, jeden Tag auf sich zu nehmen. Und Jesus ist das wichtig, dass wir das verstehen. Er sagt das in Lukas 9, Vers 23. Lukas 9, Vers 23, er sprach aber zu ihnen, wenn jemand zu mir kommen will, wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst, und er nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das Leben zu bekommen bedeutet, dass du das, was du liebst, dein Leben, dass du es hingibst. Und wenn du dazu nicht bereit bist, hast du kein Leben. Du bekommst kein Leben. Und du wirst das Leben nie sehen. Und der Jesus ist diese Aussage so wichtig und so ernst, dass er das Gleiche nochmal wiederholt in Lukas 14. Lukas 14. Vers 25 oder 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und Mutter und die Frau und die Kinder und Brüder und Schwestern, aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Vers 33, so kann nun keiner, der von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Merkt ihr, wie ernst diese Worte sind? Und was bewirken die Worte in einem menschlichen Herz? Sie bewirken nicht Klatschen, sondern sie bewirken automatisch ein Widerspruch. Es ist nur logisch, dass es einen Widerstand in uns hervorruft. Warum? Ganz einfach, weil dein Leben, das, was du willst, das, was du bist, es ist das Kostbarste, was du hast. Aber Jesus fordert unmissverständlich, dass wenn du und ich, wir nicht bereit sind, unser Leben ihm auszuliefern, wir das ewige Leben nicht erlangen. Aber was bietet uns der Herr als Alternative von unserem egoistischen Leben? Er fordert uns zwar, unser Leben ihm zu geben, unser Leben hinzugeben, aber er bietet uns ein anderes Leben. Er bietet uns sein Leben. Er bietet uns ewiges Leben. Jemand in unserer Gemeinde hat mal vor einiger Zeit ein Bild im Status gehabt. Das habe ich, glaube ich, vorgedrückt, gell? Das sich sehr bei mir eingebrannt hat. Vielleicht kennt ihr das. Und es passt so sehr, wie wir oft leben und handeln. Wir halten unser Leben und das, was wir wollen, so krampfhaft fest, wie das Kind hier diesen Teddybär. Und unser Herr, er will uns das ewige Leben schenken, ein ewiges Leben, das so viel besser und so viel kostbarer und so viel herrlicher ist. Und Johannes, er ist ja der Apostel, der Jesus so deutlich als dieses Leben darstellt. Er schreibt in den ersten drei Kapiteln davon, dass er dieses Leben kennengelernt hat. Er hat es gesehen, er hat es berührt, er hat es erfahren, er hat ihn beobachtet. Und er weiß, dieser ist das ewige Leben. Und er schreibt diese drei Kapitel, er nennt den Namen Jesus nicht, aber er redet von Jesus und sagt, er ist dieses Leben und ich will, dass ihr dieses Leben kennenlernt. Deswegen hat er das Evangelium geschrieben. Aber wovon spricht er eigentlich? Was ist das für ein Leben? Was ist das Leben, das Jesus anbietet? Und ich habe mir die etwas philosophische Frage auch gestellt. Was macht das Leben aus, was Johannes da gesehen hat? Er hat das Leben gesehen. Was hat er gesehen? Was hat er kennengelernt? Was hat er gespürt? Was hat er erfahren? Was macht das Leben aus mit ihm? Schauen wir uns dazu ein paar Verse an. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Wovon spricht er hier? Das Leben oder unser Leben besteht aus Bedürfnissen, die wir ganz natürlich haben. Und diese Bedürfnisse, die wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen haben, auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, auf geistlicher Ebene, die suchen nach Befriedigung. Wenn du nicht isst, wird sich dein Ranzen nach einiger Zeit bemerkbar machen und sagen, Junge, ich brauche was. Wenn du keine Gemeinschaft oder Beziehung pflegst mit anderen, wird sich deine Psyche irgendwann bemerkbar machen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir sind so geschaffen. Wir haben ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, aber jetzt kommt der Knackpunkt. Und das wissen wir ja, wir werden diese Bedürfnisse hier auf der Erde, obwohl wir sie täglich befriedigen, sie täglich füllen, wir werden sie nie auf materieller Ebene, auf beziehungsmäßiger Ebene mit unserem vergänglichen Körper, wir werden sie nie gestillt bekommen, diese Bedürfnisse. Leben macht aus, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Aber diese Befriedigung finden wir nur in der Beziehung zu unserem Herrn, der unsere Bedürfnisse ja kennt, ja, der uns mit Bedürfnissen geschaffen hat und der sie uns offensichtlich erfüllen will. Und das sagt er mit diesem Vers. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich weiß, dass ihr hungert. Ich weiß, dass ihr dürstet. In mehreren Ebenen. Kommt zu mir. Ich möchte euren Hunger, euren Durst stillen. Materiell, emotional und auch geistlich. Ein weiterer Vers sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Was macht Leben noch aus? Wir alle, wir suchen nach Erfüllung. Wir zocken ein Spiel auf dem Computer und wir suchen dieses Gefühl am Ende, es geschafft zu haben, auf dem Treppchen zu stehen. Wir schmeißen nicht irgendein Stück totes Tier auf den Grill, nein, sondern wir überlegen uns im Vorfeld, was schmeckt mir? Welches Geschmacksding möchte ich erfüllt bekommen? Und dann lege ich das auf den Grill, was mir schmeckt. Und ich grille und ich warte und das Wasser zieht sich in meinem Mund zusammen, bis ich diesen ersten Biss nehme. Und für diesen Biss grillen wir. Wir sind nicht zufrieden mit einer langweiligen, einer eintönigen Arbeit. Nein, wir wollen was tun, was Spaß macht, was uns füllt, was wir gerne machen. Leben macht aus, dass wir das, was wir tun, mit was wir uns beschäftigen, was wir genießen, dass es uns Freude macht, dass es uns Spaß macht, dass es uns Erfüllung bringt. Und wir hecheln täglich von einem Dopaminkick nach dem anderen, von einem Urlaub zum nächsten, von einem Film zum nächsten, von einer Information zum nächsten. Und wir merken, es reicht nie. Wir werden nie erfüllt. Aber Leben macht Erfüllung aus. Aber Gott, er bietet uns ein Leben an, das nicht nur reicht, das uns nicht nur zufrieden macht, das uns nicht nur erfüllt, nein, er sagt hier, dass es uns überfüllt. Gott gibt mehr als das, was wir brauchen. Das Leben in der Beziehung zu ihm oder mit ihm, was er uns bietet, es ist mehr als genug. Es ist überreich und er schenkt wirklich zufriedenstellende Erfüllung. Und ihr wisst selber, genau das finden wir im Alltäglichen ja nicht. Wir finden es bei ihm. Was suchen wir noch? Was macht Leben noch aus? Wieder ein Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn man uns am Ende des Lebens fragt, wo hast du Mist gebaut in deinem Leben? Was würdest du, wenn du nochmal leben dürftest, was würdest du anders machen? Ich denke, egal wie alt wir sind, wir haben immer was zu erzählen. Aber wollen wir das? Wollen wir so leben, dass wir im Alter erzählen können von dem Zeug, was wir am besten anders gemacht hätten? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen keine dummen Sachen machen. Wir wollen nicht sinnlos leben. Wir wollen das Richtige tun. Wir wollen Wege gehen, die wir nicht bereuen. Wir suchen nach dem Richtigen, nach Dingen, die Sinn machen, nicht nach Dingen, die sinnlos sind. Und das Leben, es besteht auch aus verschiedenen Zielen, die wir uns im Leben stecken und sie erreichen wollen. Und Jesus, er ist gekommen und Johannes sagt, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Sprich, er ist die Wahrheit. Er hat wahren Lebenssinn gebracht. Er gibt uns Menschen eine Orientierung, die wirklich sinnvoll ist. Jesus bietet uns ein Leben an, das wirklich Sinn macht. Ein Leben, das richtig ist. Ein Leben, das ein Ziel hat. Und zwar das richtige Ziel. Und noch ein vierter Punkt vielleicht, was das Leben ausmacht. In Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt einen Aspekt, was Leben ausmacht, der sehr erstrebenswert ist. Das haben wir in der Corona-Zeit erlebt. Es ist die Freiheit. Und wenn wir heute die Leute fragen, ist Freiheit wichtiger als Gesundheit? Vor 2, 3 Jahren hätten wir das noch anders gesagt. Aber Leben macht aus, dass wir frei sind und nicht versklavt. Und gleichzeitig gibt es ein großes Übel in unserem irdischen Leben, nämlich alles im Leben, was uns gefällt, was wir genießen, was wir gerne machen, was wir bestaunen, was uns interessiert. Es birgt die Gefahr, dass es uns fängt. Dass es nicht nur unsere Aufmerksamkeit will, sondern dass es uns ganz vereinnahmen will. Und all das Schöne, das Kostbare, das Wohltuende, was wir im Leben erleben und wofür wir ja auch leben, es trifft auf ein Herz, das anbeten will. Ein Herz, das sich vereinnahmen lassen möchte. Die Dinge sind nicht schlecht. Unser Herz ist schlecht. Unser Herz will anbeten. Es will etwas haben und es will es auf den Thron stellen. Und das ist ein Übel. Es gibt kaum einen Raucher, der einfach nur genießt. Es sind fast alle abhängig. Es gibt kaum ein Computerspiel, das dich nicht fängt. Wenn es ist so konzipiert, dass es auf ein Herz trifft, dass es fängt und das nicht mehr aufhören möchte. Ihr kennt das, wenn ihr Serien schaut. Sie verleiten zum Weitergucken. Kaum ein Handynutzer ist frei von diesem Ding. Es fängt, weil das Herz etwas haben möchte, was es vereinnahmt. Selbst der Kaffee und die Chips oder die Schokolade, sie neigen, uns abhängig zu machen. Alles birgt die Gefahr, dass es uns fängt und vereinnahmt und dass wir nicht loskommen davon. Doch Jesus bietet uns an, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der Geist des Lebens, er macht uns frei von einem Geist des Müssens. Und so gibt es noch viel mehr, was wir in Jesus, in ihm als dem Leben bekommen. Wir bekommen Geborgenheit, wir finden Annahme, wir finden wirkliche Liebe. Nicht das Mickrige, was uns die Menschen geben, echte Liebe und Annahme. Wir finden Wahrheit, wir finden Schönheit, wir finden Zufriedenheit, wir finden wirkliche Freude. Nach all dem, nach was wir uns jeden Tag ausstrecken. Wir finden es nur bei ihm. Bei ihm, der das Leben ist und das, was Leben wirklich ausmacht. Und Johannes, er will all denen, die an den Namen des Sohnes Gottes glauben, die ihm vertrauen, die sich an ihn hängen, er will ihnen Gewissheit geben, dass sie in ihm wirkliches, kostbares, wertvolles, ewiges Leben haben und finden. Dieser Name, er ist wirklich Programm. Er steht für ein Leben in Fülle, ein Leben in Freude, ein Leben in Geborgenheit, wo dein Herz wirklich, wirklich zur Ruhe kommt. Die Frage ist, hängst du an diesem Leben? Bist du wirklich an diesem Leben angedockt? Erlebst du dieses Leben? Lebst du in dieser Verbindung mit diesem Leben? Und wie sieht diese Verbindung aus? Ganz einfach. Sie zeigt sich in deinem Gebetsleben. In deinem Gebetsleben zeigt sich, ob du verbunden bist mit diesem Leben. Ihr Lieben, alles steht und fällt und hängt an unserem Gebetsleben. Ob wir uns an ihn hängen, an die Person, die das Leben ist. Unser Herr, er bietet dir an, dass du in der Beziehung zu ihm all das findest, was du zum Leben wirklich brauchst. Aber dafür musst du zu ihm kommen. Die Essenz der Gemeinschaft mit ihm, sie ist und bleibt das Gebet. Hänge dich an dieses Leben. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Überlege dir. Wir haben alle sehr viel zu tun die Woche durch. Es gibt viele Termine. Aber wir haben auch viel freie Zeit. Überlege dir, wann hast du in der Woche durch freie Zeit, die du benutzen kannst, um zum Herrn zu kommen. Und ihr kennt das selbst, Zeit kommt nicht einfach. Sie ist da, aber du musst sie nutzen. Und wenn du sie nicht nutzest für was Sinnvolles, das Fleisch hat ganz viele Ideen, wie es die Zeit nutzen will. Verplane diese Zeit. Du musst sie planen und ordnen. Und frage dich, wo kann ich mir Zeit nehmen, um mich an dieses Leben anzudocken? Nimm sie dir. Mach dir konkret Gedanken. Wann suche ich die Stille vor dem lebendigen Gott, der nur darauf wartet, dass du kommst? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Bete nach seinem Willen. Und Johannes, er macht hier eine ganz tolle Aussage in Vers 14. Er sagt, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Oder dies ist die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben. Hat jemand eine andere Übersetzung für das Wort Zuversicht? Was steht bei euch? Freimütigkeit? Ja, dieses Wort, es bedeutet eigentlich, wenn man es wörtlich eins zu eins übersetzt, es bedeutet Redefreiheit. Freiheit zum Reden. Was ist unsere Zuversicht? Unsere Freimütigkeit oder unsere Kühnheit? So schreibt es Luther, glaube ich, auch. Ja, was ist unsere Redefreiheit, die wir haben, um zu ihm zu kommen? In seine Gegenwart zu treten? Einfach drauf loszureden? Frei zu sein? Freimütig zu sein? Keine Angst zu haben, sich wirklich ausschütten zu können, keine Angst zu haben, etwas Falsches zu sagen. Das bedeutet dieses Wort Zuversicht. Und es ist, dies ist die Zuversicht, die Kühnheit, die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Dass er uns hört. Und das unterscheidet uns im Übrigen zu allen anderen Religionen. Unsere Zuversicht, unsere Gewissheit ist doch, dass Gott hört, dass Gott aufmerksam ist, dass Gott zuhört, wenn wir unseren Mund, wenn wir unser Herz ihm öffnen. Für ihn bleibt buchstäblich die Welt stehen, wenn du hingehst und dein Herz und deinen Mund ihm öffnest. Er hört. Darum gehen wir ja zu ihm. Genau das ist es doch, was uns zu ihm treibt. Die Überzeugung, das Wissen, die Zuversicht, dass er hört. Und ich vor seinem Thron Redefreiheit habe. Ich habe Redefreiheit, die Christus mir erwirkt hat. Geschwister, in dieser Zuversicht steckt so viel. Der Allmächtige, der Allweise, der Unfassbare, er hört zu. Beziehung besteht im Wesentlichen aus Kommunikation, genau wie in der Ehe. Und genauso wie in der Ehe ist es wichtig bei Kommunikation, dass es jemanden gibt, der sich Zeit nimmt, sich wirklich zu öffnen. Und zu sagen, was er meint und fühlt und denkt. Aber genauso braucht es jemand, der sich wirklich Zeit nimmt, zuzuhören. Und ihr Lieben, es ist so unfassbar. Es ist Gott, der zuhört. Er hört zu. Darin liegt der Schlüssel unserer Gemeinschaft mit Gott. Die Erfüllung, die Lösung unserer Sehnsüchte, unseres Herzens, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Er hört. Aber jetzt fügt Johannes eine Bedingung hinzu. Er hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Bedeutet das jetzt nur, dass Gott nur zuhört, wenn wir etwas so bitten, so formulieren, dass es mit seinem Willen übereinstimmt? Würdet ihr das sagen? Nein, weil das sagt er schon im nächsten Vers. Und wenn wir wissen, dass Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was auch immer wir beten, sprich, unsere Gewissheit beruht darauf, dass was auch immer wir beten, egal was wir beten, dass er hört. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6, bringt alle eure Anliegen, die komischen, die seltsamen, die egoistischen, bringt alle eure Anliegen und flehen mit Danksagung vor Gott. Gott will alles hören. Warum? Weil er eh alles weiß. Aber will er hören, weil er vielleicht etwas nicht weiß und du musst es ihm sagen? Nein, aber er will hören, was du weißt. Er will hören die Dinge, wie du sie siehst, wie du sie bewertest, wie du sie fühlst und einschätzt. Das will er hören. Und bei diesem Aspekt, dass wir unsere Dinge sagen, wie wir sie fühlen, wie wir sie denken, wie wir sie einschätzen, passiert etwas. Wir kommen mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten zu ihm. Wir reflektieren unser Handeln, unser Wesen, unsere Sorgen vor ihm. Und dann wird uns bewusst, durch dieses Reden mit Gott, durch das Öffnen unserer Gedanken und unseres Herzens, wo unser Herz falsch tickt. Wo unsere Gedanken falsch denken. Wir öffnen ihm die Sorge und die Angst, vielleicht für den morgigen Tag, für dieses schwierige Gespräch, was ansteht, über diesen schwierigen Mitarbeiter, mit dem wir wieder zusammenarbeiten müssen, mit diesem Haufen, der morgen vor mir steht und ich nicht weiß, wie ich ihn schaffen soll. Und während dem Reden, während dem Öffnen wird mir bewusst, dass ich doch zu einem Gott komme, der sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, sorge dich nicht, mein liebes Kind, ich bin doch besorgt für dich. Ich sorge mich um dein Leben. Und dann merke ich bei diesem Formulieren und Öffnen, dass meine Sorgen und meine Ängste oft unbegründet sind. Weil meine Sorgen und Ängste, sie beziehen sich ja meist auf eine in der Zukunft seiende Situation, die noch gar nicht eingetreten ist und die ich auch im Übrigen gar nicht unter Kontrolle habe, aber die Gott doch unter Kontrolle hat. Im Heute schon. Und in diesem Prozess des Gebetes verändert sich mein Denken. Aber was meint Johannes jetzt mit, wenn er sagt, wir sollen beten nach seinem Wille? Kennen wir diesen Willen? Was ist denn sein Wille? Kennen wir diesen Willen? Richtig. Wir kennen diesen Willen. Vielleicht vier Aspekte des Willens Gottes. Ein wesentliches Ziel, was Gott verfolgt, wird in der Geschichte vom auferweckten Lazarus deutlich. Wir lesen in Johannes 11, Vers 4, da sagt Jesus, als aber Jesus es hörte, also dass er zu Lazarus kommen soll und dass er krank ist, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird oder werde. Ihr kennt diese Situation, wo der Lazarus krank wird, schwer erkrankt und dann stirbt. Und der Herr Jesus, er will diese Geschichte, in dieser Geschichte den Leuten, aber auch uns, die wir jetzt diese Geschichte ja lesen und sehen, wie sie abgelaufen ist, etwas ganz Wesentliches klar machen. Er will uns klar machen, wisst ihr, warum er krank wurde? Wisst ihr, warum ich ihn habe oder werde sterben lassen? Er hat ihn sterben lassen. Sie sind gekommen und haben gesagt, er ist krank, und er ist nicht gegangen. Er hat gewartet, bis er tot ist. Und er sagt uns, wisst ihr, warum er krank wurde? Gott will sich verherrlichen. Gott will zeigen, wie groß er ist, wie gut er ist, wie mächtig er ist. Das heißt, Gottes Wille ist in dieser Geschichte, dass wir ihn erkennen, dass die Umliegenden, dass Maria, Martha, dass die Jünger, dass die Menschen um diese Geschichte herum erkennen, wie dieser Gott ist. Das ist Gottes Wille. Und diese Geschichte, sie macht auch so deutlich, dass Gott uns bewusst in ausweglose Situationen führt, schickt. Nicht, dass er sie einfach nur zulässt, sondern uns bewusst da hineinführt, damit wir erkennen, wie er ist. Dass er gut ist und dass er gut bleibt, auch wenn es sich gar nicht gut anfühlt. Auch wenn er wartet, bis Lazarus gestorben ist. Dass sich alle schlecht fühlen und dass keiner mehr weiß, was ist jetzt dran. Dass er zeigen kann, wie herrlich er ist, was er kann, mit einem Wort. Ihr Lieben, wir müssen erkennen und wir müssen schmecken, dass der Herr gut ist. Wir müssen es erleben, damit wir ihn kennenlernen und wissen, wer er ist, mit wem wir es zu tun haben. Das ist eine Sache, die Gott will. Ein zweiter Vers aus 1. Petrus 2, Vers 15. Denn so ist es der Wille Gottes. Johannes 8, Vers 12 stimmt nicht. Das ist 1. Petrus 2, Vers 15. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Gott will, dass wir in einer bösen Welt Gutes tun. Ein ganz klarer Wille Gottes, der vor allen Dingen im Petrusbrief herauskommt. Petrus sagt, dass wir Eiferer des Gutes werden sollen. Sprich, dass wir uns überlegen sollen, wie können wir aktiv dafür sorgen, dass durch unsere guten Werke, durch unsere guten Taten Menschen auf uns aufmerksam werden in unserem Umfeld, besonders auf unserer Arbeit, in unserer Nachbarschaft, wo Gott uns hingestellt hat, dass Menschen auf uns aufmerksam werden, damit wir sie auf Gott aufmerksam machen können. Ein ganz klarer Wille Gottes. Damit eben ihre Unwissenheit, die sie ja haben, sich verwandelt, dass sie den lebendigen Gott kennenlernen. Ein Wille, den Gott täglich in unserem Leben möchte. Und nicht nur Petrus in seinem Brief, sondern das ganze Neue Testament macht deutlich, dass Gutes tun immer im Zusammenhang steckt mit diesem Wesen Gottes, so wie Gott ist, nämlich das Ausleben. Weil das ist Licht in dieser Welt, damit Menschen eben ihn finden. Ein weiterer Punkt, den Gott will, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Unsere Heiligung ist Gottes Wille. Und Paulus erklärt im Römerbrief, im Kapitel 12, was das heißt. Er sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gottes Wille ist, dass du, dass ich, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir immer mehr seinem Wesen entsprechen. Und es gibt noch viele andere Dinge, wo Gott offenbart, was sein Wille ist. Vielleicht noch ein letztes. 1. Thessalonicher 5 lesen wir: Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Kinder sollen lernen, Danke zu sagen. Wir bringen es unserem Matthias bei, wenn er an der Wursttheke ist, man sagt Danke, wenn man einen Keks bekommt oder ein Geschenk bekommt. Und Gott möchte, dass wir genau das Gleiche auch lernen. Weil mit dem Alter verlernen wir vielleicht an dem einen oder anderen Ort Danke zu sagen. Gott möchte, dass wir das Gute sehen, was er uns gibt. Dass er jeden Morgen mit seiner Güte sich überlegt, wie kann er dir Gutes tun, dass du es siehst, dass du es erkennst und dass du Danke sagst und dass wir uns freuen, zuallererst über ihn und an ihm. Und dass wir genau das im Beten lernen, dass wir lernen, Danke zu sagen. Und kommen wir nochmal auf die Transformation. Wenn ich all das, was mich bewegt, was mich kränkt und sorgt und mich belastet, wenn ich es zu ihm bringe, mich an das Leben hänge und die Gemeinschaft mit ihm suche, dann wird mir in der Reflexion vor ihm bewusst, wie er ist. Wie er ist, was er will, was sein Wesen ist. Und ich lerne immer mehr die Bitten und die Wünsche und das, was ich bei ihm erflehe, auf seinen Willen abzustimmen. Warum? Ja, wir wollen ja, dass Gott unsere Gebete erhört, oder? Und er erhört die Gebete, die nach seinem Willen sind. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt oder zum letzten Punkt. Erwarte sein Eingreifen. Was Gott will, und das lernen wir aus der Schrift, wird auf jeden Fall eintreffen. Er wartet, bis du darum bittest, und dann sagt er in Vers 15, und wir wissen, dass er uns hört, was auch immer wir bitten, und so wissen wir auch, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbetet haben. Das ist ein bisschen komisch übersetzt, die Menge übersetzt, also die Elberfelder, ist ein bisschen holzig hier, Menge übersetzt, dass die Bitten, die wir vor ihm gebracht haben, uns schon gewährt sind. Oder die Einheitsübersetzung sagt, so wissen wir, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Oder die neue Einheitsübersetzung, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Oder die NGÜ sagt, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Und hier steht im Grundtext bei diesem, dass wir von ihm erbeten haben, dieses Erbeten haben, tatsächlich in der abgeschlossenen Perfektform. Sprich, unsere Überzeugung, unsere Gewissheit im Gebet, sie beruht darauf, dass wir beim Beten seines Willens wirklich davon ausgehen können, dass Gott uns das, was wir uns wünschen, also das, was seinem Willen entspricht, dass Gott uns das mit Sicherheit schenken wird. Nochmal die Frage, aber weiß ich denn beim Beten, dass was ich bete, was in diesem Punkt wirklich Gottes Wille ist? Jawohl, ich weiß es. Und das ist es ja gerade. Hier geht es nicht um einen mysterischen Willen, den ich vielleicht erst erbeten und abspüren muss. Sondern es geht um den offenbarten Willen Gottes, den Gott gesagt hat, was er will. Ich mache euch ein Beispiel. Du bist finanziell in einer schwierigen Situation. Okay? Sollst du jetzt beten, dass Gott dieses Problem löst und dir Geld schenkt, weil du es dir wünschst? Sollst du das beten? Natürlich sollst du das beten. Du sollst alles beten, was du auf dem Herzen hast. Gott will es hören, weil er weiß es schon, bevor du es formulierst. Er möchte wissen, was dich bewegt, wie du die Sache einschätzt, was du dir wünschst, was deine Lösung wäre. Aber was will Gott? Will Gott dir Geld schicken? Keine Ahnung. Das hat er nicht gesagt. Er hat es dir nicht verheißen. Aber was er doch will, ist zum Beispiel, dass du kommst und sagst, Herr, es tut weh. Ich leide. Und Herr, du willst doch, dass ich in dieser Situation dich kennenlerne. Herr, dass ich sehe, wie du bist. Lass mich doch in dieser Not, wo mein Herz zappelt, lass mich doch sehen und spüren und schmecken, dass du es mit deiner Versorgung mir gegenüber, dass du es ernst meinst. Herr, lass mich deine Wunder sehen, dass mein Herz dich erkennt. Wird Gott ein solches Gebet erhören? Zu 100%. Noch ein Beispiel. Du hast Mühe mit einem Menschen, der dir gegenüber einfach böse ist. Und ich denke, wir haben alle Menschen in unserem Umfeld, dessen Beziehung wir als schwierig einschätzen würden oder einschätzen. Was darfst du beten? Darfst du Gott sagen, wie zornig und sauer du bist über den anderen? Jawohl. Genau das hat David in so vielen Psalmen gesagt. Gott weiß doch, wie zornig und wütend und gekränkt und beleidigt du bist. Er möchte es hören. Dass du es formulierst, dass du zu ihm kommst und es formulierst. Du darfst, nein, du sollst alles, was in deinem Herzen ist, vor ihm ausschütten. Er kennt es sowieso. Aber will Gott dieses Problem lösen? Vielleicht. Weil das hat er nicht verheißen. Aber was hat er versprochen? Oder was will er ganz sicher? Er will, dass du in dieser Situation zu ihm kommst und all den Rotz, der in deinem Herzen ist, ihm ausschüttest. Und dass du in dem Ausschütten merkst, wie böse auch dein Herz ist. Er will, dass du siehst, dass auch du unbarmherzig bist. Und dass dein Herz ein Herz ist, was so schwer sich tut, zu vergeben. Und dass du erkennst, dass du Veränderung brauchst. Nicht der andere vielleicht, aber dass deine Baustelle mit Gott dein Herz ist, die Veränderung braucht. Dass du sagst, Herr, mir fehlt diese Frucht des Geistes. Ich habe so wenig Liebe für den anderen übrig. Herr, meine Geduld und mein Ausharren, es ist so mickrig. Obwohl ich doch weiß, dass du mir solche Situationen schenkst, damit ich mich im Glauben bewähre, dass mein Glauben fest wird und ich verändert werde. Herr, ich will, dass dein Wesen in mir wächst. Hilf mir. Mach du mich durch diese Situation dir ähnlicher. Wird Gott ein solches Gebet erhören? Zu 100%. Genau das will er doch. Und genau darum geht es im zuversichtlichen Gebet. Wir hängen uns an ihn, wir sprechen zu ihm, unser Denken ändert sich und wir fragen und beten, Herr, was willst du eigentlich? Und dann halten wir Ausschau. Wir halten Ausschau auf dieses Eingreifen Gottes, wo er seine Verheißungen wahrmacht und wo er seinen Willen umsetzt. Paul David Tripp schreibt in einem Buch, Schwierigkeiten in unserem Leben werden als Werkzeuge der unablässigen Arbeit der rettenden, umwandelnden und befreienden Gnade eingesetzt. Schwierigkeiten befinden sich in unserem Leben, weil Gott, dem wir dienen, Heiligkeit, er mehr schätzt als unsere zeitliche Definition von Glück. Er arbeitet nicht nur darauf hin, uns diese vorübergehende, situationsbezogene Gefühlshoch- oder Lösung zu geben. Nein, er arbeitet vielmehr an der Erschaffung von etwas viel Besserem, der ewigen Freude. Kann es sein, dass unsere Gebetsmüdigkeit oft daran liegt, deine und im Übrigen auch meine, dass wir gar nicht nach seinem Willen beten? Dass wir viel zu viel nach unserem Willen beten und uns dann wundern und nachlassen, weil all das, was wir uns wünschen und wir beten, es nicht eintrifft? Das Gebet ist eben kein Mittel, wo wir Gott Zugeständnisse abtrotzen möchten, an deren Gewährung er zuvor nicht gedacht hat. Nochmal, das Gebet ist kein Mittel, in dem ich Gott Zugeständnisse abtrotze, an deren Gewährung er zuvor nicht gedacht hat. Nein, es geht nicht darum, dass Gott uns gehorsam ist, sondern Johannes versteht das Gebet als Gemeinschaft mit Gott, als Schlüssel der Gemeinschaft mit Gott. Es lebt von der Überzeugung, dass Gott zutiefst gut ist, in all dem, was er macht, egal was er macht. Er weiß wirklich, was gut ist für dich, für uns. Weißt du, was gut ist für dein Leben? Wie ist es bei unseren Kindern? Stell dir vor, du würdest nur ansatzweise all das, was deine Kinder von dir wollen, ihnen erfüllen. Sollen sie dir alles sagen? Natürlich sollen sie das. Ist alles gut, was sie dir sagen? Nein, ist es nicht. Aber stell dir vor, das Kind kommt und sagt, Papa, liest du mir eine biblische Geschichte vor? Und wir sagen, Jackpot, genau das will ich doch. Das ist der Wille, den ich auch für dich will. Und es wird erfüllt. Und genauso sollen und dürfen wir erwarten. Und genau das ist es ja. Das ist ja unser Vertrauen, unsere Gewissheit, unsere Kühnheit, dass Gott unsere Gebete, die wir beten, nach Heiligung, nach Veränderung, nach Möglichkeiten, Gutes zu tun, nach einem dankbaren Herzen, nach Erkenntnis seiner selbst, dass Gott diese Gebete erhört. Und er wird sie erhören. Und so will ich dich ermutigen in der kommenden Woche. Such ihn auf. Such diese Gemeinschaft. Und dazu musst du dich vielleicht von Dingen lösen, die diese Gemeinschaft hemmen, die diese Gemeinschaft fressen, die dir die Freude auf diese Gemeinschaft wegnehmen. Überleg dir, wie du in deinem Alltag, in deiner Woche Zeit einbaust, um ihn zu suchen. Hänge dich an ihn, der das wahre Leben ist. Rede mit ihm so häufig, wie es geht und lerne die Dinge so zu bitten und zu erbitten, wie er sie will. Und dann achte, achte und warte auf sein Handeln, auf sein Eingreifen. Das wünsche ich mir für euch und für mich. Und ich möchte zum Abschluss noch beten.